Also Radio sollte gar nicht versuchen, Spotify oder andere Anbieter zu imitieren, sondern es hat seine Stärke genau darin, in der Unmittelbarkeit, in der Verbindung zwischen Medium und Nutzenden. Und genau hier entsteht Emotionalität und deswegen kann Radio viel mehr überraschen, als es ein kommerzieller Anbieter für Musik sein kann.
Dieses ikonische Rauschen beim Drehen des Frequenzrads in gespannter Erwartung darauf, dass innerhalb der nächsten Minuten dein aktueller Lieblingssong angekündigt wird, den du bisher ausschließlich aus dem Radio kennst. Dann, in der Sekunde der Wahrheit, der rasche Druck auf die Rec-Taste des Kassettenrekorders. Für Generationen von Menschen war das Radio das verheißungsvolle Tor zur Welt der Musik und der relevanteste Musikgeschmacksverstärker zugleich. Ich erinnere mich zu gut an die bestens kuratierte Mitschnittesammlung von meinem Vater, die über meine gesamte Kindheit hinweg unser Familienauto beschallt hat.
Heute, im Zeitalter der digitalen Allverfügbarkeit von Musik, in dem Streamingdienste Millionen von Songs auf Abruf in der Hosentasche bereithalten, erscheint das Radio so ein Stück weit wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Also zumindest bei oberflächlichem Hinsehen oder besser hinhören. In Wahrheit ist das Radio für die Musikwelt auch in 2026 bedeutsamer, als viele denken würden. Laut ARD/ZDF-Medienstudie hören 78% der Menschen in Deutschland mindestens einmal wöchentlich Radio. Und selbst unter den 14- bis 29-Jährigen sind es 56%. Die Erhebung Audiotrend 2025 belegt, dass mehr als 65 Millionen Personen in Deutschland lineares Radio nutzen, egal ob am klassischen Radiogerät oder online. Die Radiosender des SWR erreichen national fast 7 Millionen Menschen, die des WDR sogar über 8 Millionen.
All diese Zahlen beweisen, dass das Radio bis heute weder von Videostars noch von Spotify gekillt worden ist und dass es sich trotz massiver Veränderungen in den Nutzungsgewohnheiten bislang als zentrales Massenmedium und entscheidender Akteur im musikalischen Ökosystem behauptet und eine erstaunliche Resilienz bewiesen hat. Wie steht es dieser Tage um den Radiomusikmarkt in Deutschland? Welche aktuellen Entwicklungen lassen sich an der Schnittstelle zwischen Radiowelt und Musikbranche beobachten? Und wie kantig darf Musikradio im Zeitalter der Algorithmen sein? Und was bedeutet es für unsere Branche, wenn am Nischenprogramm der öffentlich-rechtlichen Radiosender gesägt wird?
Diesen Fragen möchten wir nachgehen in der heutigen 28. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Wir sind as always Alex Barbian und Lina Burghausen und natürlich kommen speziell in der zweiten Hälfte dieser Folge mehrere von uns hochgeschätzte ExpertInnen zu Wort, nämlich Martin Hommel, Jana Cebula, Jule Kaden, Tom Köln, Stefan Felten und Yuse Yu. Wir zeichnen diesen Podcast am 26. Mai 2026 auf und alle relevanten Recherchequellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei Deep Dive Radio.
Bevor wir unsere Lupe auf die aktuelle Radiolandschaft im deutschsprachigen Raum legen, wollen wir einen kurzen Blick in die Geschichtsbücher werfen, um begreiflich zu machen, mit welcher geradezu monopolartigen Dominanz das Radio mehrere Jahrzehnte lang absoluter Taktgeber der Musikverbreitung war.
Kurzer Werbeblock. Mit dem Rabattcode DEEPDIVE10 zusammengeschrieben könnt ihr euch bis Ende Juni 10% auf Festival- und Conference-Tickets des Reeperbahn-Festivals sichern. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Und damit gehen wir in die Podcast-Folge rein.
Die erste Radiosendung der deutschen Geschichte wurde im Oktober 1923 ausgestrahlt und schon damals war Musik ein wichtiger Programminhalt. Obgleich das Radio seit seiner Geburt zur Bildung und Unterhaltung der HörerInnen angedacht war, wurde es in der Zeit des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten zu propagandistischen Zwecken missbraucht. Aus diesem Grund wurde einige Jahre nach dem Krieg in der BRD eine sogenannte Rundfunkordnung eingeführt, mit dem Ziel, das Medium Radio staatsfern zu halten und öffentlich kontrollieren zu können. In diesem Zuge gingen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an den Start.
Ja, in den Anfangsjahren sendeten die hauptsächlich massenwirksame Unterhaltungsmusikprogramme, also Tanzmusik, Operetten, Schlager, Evergreens. Die deutsche Bevölkerung interessierte sich in den Nachkriegsjahren allerdings auch immer intensiver für die Radiosender der in der BRD stationierten britischen und amerikanischen SoldatInnen, bei denen Jazz, Rock'n'Roll, Soul und Funk lief. Sender wie das American Forces Network oder der British Forces Broadcasting Service waren für Jugendliche in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR, wo junge Menschen nur über das Radio heimlich die Lieder ihrer verbotenen HeldInnen hören konnten, regelrechte Fenster zur Freiheit. Und damals schon sogenannte Top 40 Radios, also im Prinzip die ersten Formatradios, die auf deutschem Boden erreichbar waren. Das Formatradio zeichnet sich dadurch aus, dass sein Programm auf die Erwartungen und Konsumgewohnheiten seines Publikums abgestimmt, ja, optimiert ist.
In den 1960er Jahren stießen allerdings selbst international führende Sender wie die britische BBC an ihre Grenzen. Ganz einfach, weil sie der aufkommenden Rock- und Popmusik skeptisch gegenüberstanden, ja, und eben nicht mit der Zeit gingen. Dies führte zur Geburtsstunde sogenannter Piratensender, die von Schiffen in internationalen Gewässern aussendeten und das starre Musikdiktat aufbrachen, dem sich das offizielle Programm verschrieben hatte. Diese Entwicklung zwang dann wiederum auch die musikbasierten Formatradios, sich in der Folgezeit immer weiter auszudifferenzieren.
In dieser Ära galten Radio-DJs und ModeratorInnen wie Klaus Wellershaus, Thomas Gottschalk, Ingeborg Schober, Werner Reinke, Charles Peterson oder John Peel als echte Stars, als Trüffelschweine, als RocklehrerInnen, auch Respektfiguren. Ihre Sendungen, Playlisten und Stimmen prägten Musikgeschmäcker, die waren Brutstätten für Subkulturen und soziale, gemeinschaftsgefühlstiftende Netzwerke vor dem Aufkommen sozialer Netzwerke. Das Radio bot einen geschützten Raum für Experimente und geteiltes Fachwissen. Und eine Chance auf landesweite Bekanntheit oder hohe Plattenverkäufe hatten nur jene Artists, die es in die Rotation der großen Sender geschafft hatten.
Parallel dazu machte die Etablierung des Fernsehens als Massenmedium dem Radio Konkurrenz. Viele Radiostationen erfanden sich dadurch in der Rolle des Nebenbeibegleiters neu. 1984 folgte der nächste historische Paukenschlag mit der Einführung des dualen Rundfunksystems in der BRD, durch das private Radiosender als Marktkonkurrenz der Öffentlich-Rechtlichen zugelassen wurden. Während zuvor die musikalische Vielfalt oft durch engagierte Einzelpersonen in den Redaktionen gefördert wurde, begann nun die Ära der Formatierung. Mit den Privatradios betraten Player den Markt, für die Musik in erster Linie kein kulturelles Gut, sondern vielmehr ein Instrument zur HörerInnenbindung war.
Die Musik wurde ab jetzt zunehmend nach Marktforschungsaspekten ausgewählt, um eine möglichst breite Werbezielgruppe zu erreichen, die eben bestenfalls einfach durchhört, dranbleibt und gar nicht erst in Versuchung kommt, sich über polarisierende Musik aufregen zu können. Letztendlich beginnt an diesem Punkt auf dem Zeitstrahl ein Trend, der den Grundstein für den heutigen Diskurs rund um sogenannte Einheitsmusik im Radio legte. Am 1. Juli 1986 nahm mit Radio Schleswig-Holstein, besser bekannt als Radio RSH, der erste großflächig sendende private Radiosender Deutschlands sein Programm auf.
1991 wurde die aus Frankreich stammende Energy Group, das bis heute größte private Radiounternehmen Europas, mit dem Sendestart von Energy Berlin erstmals auf dem deutschen Markt aktiv. Zwei Jahre später legte dann zum Beispiel auch der Hip-Hop-R&B-Mainstream-Sender KISS FM los. Als Gegentrend sind die sogenannten Hochschulradios zu erwähnen, die ab Ende der 80er Jahre in immer mehr deutschen Städten an den Start gingen und ja zum Teil bis heute, gerade in den Subkulturen, durchaus als relevant gelten und den irgendwie ja auch subversiven Charakter des Radios aufrechterhalten.
Bis der große Radiokonkurrent Internet auf den Plan trat, besaßen RadioredakteurInnen, ob nun im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Privatradio oder in Campussendern tätig, weiterhin eine beispiellose Definitionsmacht über den Popkulturdiskurs. Sie waren auch in dieser Zeit KatalysatorInnen, TrendsetterInnen und GenrespreaderInnen. Neben dem inzwischen etablierten Musikfernsehen blieb das Radio die einzige echte Möglichkeit für die breite Masse, neue Musik abseits von physischen Tonträgern zu entdecken.
Logisch, dass das Radio bis Ende der 90er Jahre den Takt der Musikindustrie vorgab, die Länge von Singles bestimmte und maßgeblich beeinflusste, welche Genres gesellschaftsfähig wurden, ja, beziehungsweise welche Genres in der Subkultur verblieben. Und dann kam Neuland Internet und krempelte die komplette Landschaft um. Einerseits brachte es die Technologieform des Webradios mit, dank der Menschen von nun an auch ohne Radioantennen Radio hören konnten, und zwar in schier unbegrenzten Räumen ohne Frequenzknappheit. Plötzlich war es möglich, aus sämtlichen Ländern der Welt online auf Radiosender aus sämtlichen Ländern der Welt zuzugreifen und diese in gleichbleibend hoher und ja, wetterunabhängiger Klangqualität hören zu können.
Andererseits gingen über Internetradiosender etliche neue Broadcaster an den Start, auf die bis heute häufig parallel zu anderen Internetaktivitäten zugegriffen wird. Mitte der Nullerjahre gab es weltweit schätzungsweise bereits über 100.000 von ihnen. Die Barriere, einen eigenen Sender zu starten, war extrem gesunken. Dafür brauchte es, ja, während die lineare Verbreitung eines Senders teilweise sechsstellige Beträge kosten kann, plötzlich keine großen Investitionen und keine Lizenzierung mehr.
Natürlich hat das Internet die gesamte Radiolandschaft verändert, selbst die alteingesessensten Strukturen. Radiostationen sind heute in der Regel keine reinen Sender mehr, sondern Content-Produzenten, die ihre Inhalte auch über Mediatheken, Apps, Podcasts und Videoplattformen ausspielen müssen, um die jungen Zielgruppen zu erreichen. Unzählige Sender, von Star FM bis Big FM, sind längst keine Audio-Only-Plattformen mehr, sondern stecken jede Menge Ressourcen in YouTube-Formate und andere Bewegtbildverlängerungen. Ein Beispiel aus meiner direkten Lebenswelt: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, also der RBB, hat seine Jugendwelle Fritz, über die wir heute noch vertieft sprechen werden, sukzessive zu einer plattformübergreifenden Digitalmarke umgebaut.
Wir haben im Vorfeld dieser Folge Kontakt zu Stefan Felten aufgenommen, der als erfahrener Promoter die deutsche Radiolandschaft bestens kennt. Felten ist Geschäftsführer der Agentur Check Your Head, die sich unter anderem um die PR-Arbeit von KünstlerInnen wie Kraftklub, Casper, Berg, KIZ oder Blush Always kümmert und sämtliche Medienbereiche abdeckt, eben auch das Radio. Felten hat auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen, der exemplarisch für die Evolution des reinen Radiosenders zur achtarmigen Medienmarke steht.
Vieles wird einfach verlagert. Newcomer-Förderung findet nicht mehr in der Sendung oder auf dem Sender selber statt, sondern eher im Live-Bereich. Da wird die Marke des Radios einfach auf Konzerte draufgesetzt und damit Newcomer gefördert. Das Programm dient quasi nur noch zur Bewerbung von der Veranstaltung. Oder es werden Konzerte präsentiert, die im Grunde deren MusikerInnen oder deren Acts im Grunde gar keinen Platz im Sendeformat haben.
Spätestens seit Anbruch des Streaming-Zeitalters ist das Radio kein exklusiver Musiklieferant mehr, sondern mehrheitlich ein kuratierter Begleiter. Für die Musikbranche sind Radioplays in Zeiten, in denen ein einziger Stream auf Spotify nur Bruchteile eines Cents generiert, allerdings wertvoller denn je. Ein Hit im Radio garantiert nicht nur Sichtbarkeit, sondern bildet oft das ökonomische Rückgrat einer Produktion und die Haupteinnahmequelle für KünstlerInnen auch in Nischengenres, weil bei jedem einzelnen Radioeinsatz Tantiemen von GEMA und GVL an die UrheberInnen und ausübenden KünstlerInnen ausgeschüttet werden.
Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Beziehung zwischen Radio und Streaming heute weniger ein Verdrängungswettbewerb als vielmehr eine Symbiose ist. Jule Kaden hat uns sehr anschaulich erklärt, warum. Sie ist meinungsstarke und geschmackssichere Moderatorin, Redakteurin sowie Reporterin und arbeitet hauptsächlich für Fritz und Radio 1.
Spotify ist für mich nicht der Feind. Es ist eher ein ziemlich guter Seismograf. Man sieht dort, dass was wächst, was Leute wirklich wiederholen, welche Szenen plötzlich größer werden, welche Songs vielleicht noch gar nicht klassisch im Radio funktionieren, aber schon eine Community haben. Wir haben oft Tracks auf der Playlist, weil sie gerade bei TikTok oder Insta richtig dumm gehen und wir die nice finden und dann laufen die halt zack, bumm im Radio. Der Unterschied ist, Daten sind ein Hinweis, keine Haltung, und nur weil ein Song streamt, gut streamt, ist er noch kein Fritz-Song. Und nur weil ein Song noch nicht riesig ist, heißt das nicht, dass er keine Chance verdient. Genau da kommt Redaktion rein oder eben Local Artists aus Berlin und Brandenburg.
Jule hat es angesprochen. Oftmals beginnt der Lebenszyklus eines Hits heute auf Plattformen wie TikTok oder in großen Spotify-Playlisten. Sobald ein Song dort eine kritische Masse erreicht hat, wird er natürlich häufiger von den Musikredaktionen der Radiosender aufgegriffen und durch das Radio in seiner Relevanz verstärkt. Und trotzdem gibt es natürlich eine Vielzahl der von Jule erwähnten Sonderfälle, also Songs, die auf den DSPs noch keine Rolle spielen und, obwohl sie im Zweifelsfall nicht mal als Radiosingle vorgesehen sind, dennoch ihren Weg in Nischensendungen finden. So oder so lässt sich festhalten, dass ein Song, wenn er im Radio läuft, Schichten der Bevölkerung erreicht, die nicht aktiv nach neuer Musik suchen. Das Radio besitzt also die Macht, selbst größte Internet-Hypes zu adeln und noch massentauglicher zu machen. Ist also trotz seiner stetigen Fortentwicklung keineswegs tot oder für unsere Branche uninteressant. Stefan Felten dazu.
Ja, sicher ist Radio und die Redaktionen im Radio nicht mehr so eine übermächtige Gatekeeper, wie sie das einmal waren. Musik und Popkultur findet auf vielzähligen Kanälen den Weg zu HörerInnen und Fans. Und dennoch ist das Radio gerade in Deutschland der Teil der Medienwelt, der in den letzten 30 Jahren am wenigsten sich verändert hat oder die Grundstruktur geändert hat, und das meine ich durchaus positiv, und so eine föderale Landschaft mit öffentlich-rechtlichem Radio ist immer noch eine wichtige Säule, in dem mittlerweile viel Klang von Popkultur und wo man als Künstlerin gesehen oder in dem Fall gehört wird.
Das Radio ist nachweislich immer noch das Medium mit der stärksten gewohnheitsmäßigen Alltagseinbindung. Selbst das herkömmliche Antennenradio hat es bis ins Heute geschafft und vor gar nicht allzu langer Zeit sogar noch eine technische Revolution in sich erlebt. Vielerorts wurde von der klassisch analogen UKW-Verbreitung, UKW steht für Ultrakurzwellen, hin zu digitalen Standards umgesattelt, also zum Digital Audio Broadcasting Plus, abgekürzt DAB+. Mit der Einführung dieser Übertragungsform hat sich der Empfang deutlich verbessert. Mehr Programme auf demselben Frequenzraum, bessere Klangqualität, bundesweite Sender. Gerade für spezialisierte Spartensender ist das Prinzip DAB+, sofern genügend WerbepartnerInnen im Boot sind, eine Lebensversicherung.
Und von diesen Spartensendern gibt es ja einige. Auch wenn die Zahlen, über die wir im Rechercheprozess gestolpert sind, variieren, lässt sich festhalten, dass es inklusive der Vielzahl an Webradios aktuell über 700 gelistete Radiostationen in Deutschland gibt. Und da ist alles dabei, also vom lokalen Technosender bis hin zu landesweiten Formaten à la Radio Energy. Ein Großteil der Sendervielfalt machen die privaten Anbieter aus. Es gibt aber auch über 60 öffentlich-rechtliche Sender, von denen einige ausschließlich digital empfangbar sind. Bis heute hören gut 13 Millionen Menschen regelmäßig auf herkömmlichen Wegen lineares Radio, wobei die Radioprogramme vormittags, also so ungefähr 11 Uhr, ihre Nutzungsspitze erreichen. Knappe 17 Millionen Menschen nutzen innerhalb von 4 Wochen digitalen Radioempfang übers Webradio. Auch das sind ja doch ziemlich viele.
40% der deutschen Haushalte verfügen über mindestens ein DAB+-Gerät. Und laut Jugendinformation Medienstudie 2025 besitzen immerhin 3 von 10 Jugendlichen ein Radiogerät oder einen Smart Speaker. All diese Zahlen dürften MusikradiomacherInnen durchaus Hoffnung bereiten und dazu motivieren, ein möglichst ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Die Frage ist nur, und das führt uns in den nächsten großen Komplex, wie sollte ein solches Programm aussehen? Nach welchen Kriterien sollten Radiosender ihre Heavy Rotation zusammenstellen? Und was ist überhaupt gutes Musikradio?
Die einen würden sagen, eines, das möglichst viele Menschen erreicht, einen guten Flow hat und eine bestmögliche Durchhörbarkeit gewährleistet. Das zum Beispiel beim Autofahren nicht stört und, obwohl es nur nebenbei plätschert, trotzdem eingängig ist. Um einem maximal Mainstream-tauglichen Radio näher zu kommen und durch maximale Einschaltquoten maximales Werbemoney abzuschöpfen, wird, seitdem die Privatradios das Spielfeld betreten haben, vielerorts mithilfe standardisierter Marktforschung versucht, Musikprogramme zu entwickeln.
Statt sich auf das Bauchgefühl von MusikredakteurInnen zu verlassen, werden Songs potenziellen HörerInnen vorgelegt und, etwas verkürzt formuliert, nach den Kriterien Bekanntheit, Gefallen und Sättigung kategorisiert. Mithilfe von Soziodemografie und Mediennutzungsdaten lassen sich die Titel dann in zielgruppenspezifische Indizes überführen. Natürlich nutzen Radiosender, wie schon erwähnt, auch Streamingdaten als Marktforschungstool. Sie sind die perfekte Grundlage für das Prinzip Adult Contemporary, auf das viele Stationen setzen. Fast ausschließlich Titel spielen, die in Musiktests bei der Mehrheit der HörerInnen gut abschneiden und auch jenseits des Radios viral gegangen sind.
Das liegt ja ein Stück weit auch auf der Hand, ne? Also wer ein Top-40-Programm abfeuert, Apple Music Playlisten spiegelt, algorithmisch kuratiert bzw. wieder und wieder altbewährte Hits aufgreift, scheint am allersichersten zu fahren. Tatsächlich lässt sich sogar wissenschaftlich belegen, dass Menschen Lieder immer weiter ans Herz wachsen, je öfter sie ihnen passiv gelauscht haben. Wer also 80 Mal Every Breath You Take von The Police gehört hat, ja, das ist einer der meistgespielten Radiosongs der Menschheitsgeschichte, der mag dieses Lied vermutlich auch und sei es nur aus Nostalgiegründen.
Ja, wir erleben eine Paradoxie. Einerseits gab es noch nie so viele Sender wie heute, andererseits war die musikalische Bandbreite im Mainstream-Radio noch nie so gering wie in genau diesem Moment. Im Rechercheprozess habe ich gelesen, dass vereinzelte Privatsender in der jüngsten Vergangenheit phasenweise über 25 Mal pro Tag Songs von Adele gespielt haben. Statt Experimente zu wagen, spielt man also lieber Lieder, die nicht anecken oder stören, damit niemand um- oder abschaltet, bloß niemand überfordert ist und das Publikum bis zur nächsten Werbung definitiv am Ball bleibt. Weil man davon ausgeht, dass die meisten HörerInnen das Radio als Begleitmedium nutzen, setzt man auf regelrechte Déjà-vu-Dauerschleifen. Heißt, den ganzen Tag werden wieder und wieder immer die gleichen 15 Songs gespielt.
Und dadurch entsteht natürlich eine klangliche Homogenisierung, die oft völlig zu Recht als Einheitsbrei kritisiert wird. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, dass sich die im Radio gespielten Musiktitel kaum voneinander unterscheiden und immer mehr zu einem monotonen Musikklangteppich verkommen. Das führt zu einer Wechselwirkung mit dem Artist-Sektor, der ja mitbekommt, wie schwer es ist, in 2026 mit kantiger Musik ins Radio vorzustoßen. Und wer sich einmal anschaut, welcher Albumsong im Promoprozess zur Radiosingle auserkoren wird, der wird feststellen, dass es sich meistens um das gefälligste Lied handelt, das sich der jeweilige Artist irgendwie aus dem Kreuz geleiert hat, weil man braucht ja noch was fürs Radio.
Wobei die Sache relativ ist. Als ich Felten gefragt habe, nach welchen Kriterien heutzutage im Laufe einer Albumpromo definiert wird, welcher Song als Radiosingle platziert werden soll, hat er wie folgt geantwortet.
Früher war die Formel einfacher. Das am leichtesten zu verdauende Stück mit dem großen Wiedererkennungswert in der Hook und 3,30 Länge, das war die Single. Im Grunde das Prinzip, wie es heute Streaming-Playlisten funktionieren. Der Song, der am wenigsten auffällt, den man am besten überhören kann, setzt sich am besten auf den Listen durch. Das hat quasi Radio früher erfunden. Heute spielen dann doch eher andere Faktoren noch eine weitere wichtige Rolle, welcher Track eines Albums für das Schaufenster sozusagen dienen soll. Welcher sticht heraus? Kann irgendein Song, ein Track Diskurse auslösen? Ist auffällig genug? Spricht man darüber? Wenn man eine Single wie zum Beispiel bei Deichkind in der Natur nimmt, was im Grunde auf einem schrecklichen Jodel-Sample basiert und am Ende Song des Jahres bei Radio 1 wird, dann war das sicherlich nicht eins der eben beschriebenen Kriterien, wie man eine Single aussuchen würde.
An dieser Stelle muss natürlich betont werden, dass Felten eben eher die Deichkinds als die Vincent Weisses oder Nenas dieser Welt betreut. Also ein künstlerisches Milieu, das in der Regel nicht antritt, um den großen, aalglatten Privatradio-Hit zu machen, sondern eher, sagen wir, die Cool Kids, die am Ende des Jahres den Radio 1 Award abräumen. Wer es in den Heavy Rotations mit Lady Gaga und Alex Warren aufnehmen will, fährt mit einer ganz klassischen Radiosingle vermutlich auch in 2026 am sichersten. Und die muss ins Ohr gehen, darf nicht weniger als 2,5 und nicht mehr als 4 Minuten Spielzeit haben, muss schnell in der ersten Hook ankommen, darf weder obszön sein noch in irgendeiner Form schockieren und bestenfalls auch kein artsy Gejodel statt eines Ohrwurm-Refrains enthalten. Falls das Intro zu lang ist, wird eben ein typischer Radio-Edit angelegt, damit sich bloß niemand auch nur eine Sekunde langweilen könnte.
Ja, Langeweile ist der Feind, selbst für RadiomacherInnen wie Jule Kaden, die ihre Hits sicherlich nicht nach dem klassischen Radio-Hit-Prinzip pickt und bei Fritz und Radio 1 auch die Möglichkeit bekommt, ihren progressiven Anspruch auszuleben und Artists zu pushen, die wir bei Absolut Hot vermutlich nicht zu hören bekommen. Ich habe sie gefragt, was ein Radiohit in ihren Augen zum Radiohit macht.
Ein Radiohit muss schnell etwas auslösen. Das muss nicht immer Euphorie sein. Es kann auch Melancholie, Energie, Trotz, Wärme, irgendwas sein. Aber man muss nach wenigen Sekunden irgendwie verstehen, da ist ein Gefühl. Wichtig ist natürlich Wiedererkennbarkeit, ein Hook, ein Sound, eine Stimme, ein Moment, der hängen bleibt. Aber ein guter Radiohit darf auch nicht zu kompliziert sein, meistens. Er muss in unterschiedlichen Situationen funktionieren, im Bad, im Auto, im Büro, auf Kopfhörern, beim Nebenbeihören. Und ich persönlich finde, dass die Besten die sind, die einige richtig scheiße finden. Weil wenn es allen gefällt, juckt's halt nicht. Kannst dich auch in den Fahrstuhl stellen und da die Mucke hören, dann gefällt's halt allen so.
Die Komponente Stimmung ist sehr entscheidend, auch für Tom Kölm. Er ist ein alter Radiohase und ganz nebenbei auch Programmchef bei Fritz. Netterweise hat uns auch Tom die Frage beantwortet, was einen Radiohit aus seiner Sicht ausmacht.
Der muss eine Stimmung in dir wecken. Und wir alle kennen das, wenn wir Lieder hören aus unserer Vergangenheit, die können wir noch riechen, schmecken, können uns an die Situation erinnern. Hat die Sonne durch die Fenster geschienen? Oder habe ich auf der grünen Wiese gelegen bei einem Festival? Und diese Emotion weckt einen Radiohit, glaube ich. So, und dann merkt man eben, dass manche Songs Leute, deutlich mehr Leute erreichen und deutlich mehr darauf reacten und ein Gefühl für diesen Song entwickeln. Genau, und das ist einfach Melodie und Hook und trotzdem ist ein Hit eben nicht ein Hit. Darüber haben wir doll diskutiert, weil der RBB kurzzeitig immer wollte, oh, werdet hier mal die Hit-Abspielstation. Hits sind einfach deutlich subjektiv, nämlich da, ne, wo mein Herz verschlägt, auch für das Genre. Und trotzdem gibt's dann immer wieder Sachen, auf die werden wir uns alle einigen können. Die funktionieren einfach, weil sie in uns tolle Gefühle wecken und bei den Songs, wo das bei sehr, sehr vielen Leuten ist, glaube ich, da kann man dann von einem Radiohit sprechen.
Im Entstehungsprozess lässt sich ein solcher Hit, wenn ich all das so höre, also irgendwie nur so bedingt planen. Trotzdem kommt früher oder später der Moment, an dem hinter den Kulissen ein Song als Radiosingle auserkoren wird. Anschließend ziehen RadiopromoterInnen los, um möglichst viele Plays zu generieren und natürlich begünstigen entsprechende Promo-Verrenkungen den Erfolg von Airplay-Einsätzen nachweislich. Wie eben bereits skizziert, kann es für Artists finanziell hochattraktiv sein, wenn ein Song in der Heavy Rotation eines großen Senders landet, weil er gerade wenn er bundesweit läuft deutlich mehr Ausschüttungen generiert als Millionen von Klicks auf den Streaming-Plattformen.
Ich habe ja mal den Spaß gemacht und auf der offiziellen Website der GEMA mit dem Radiorechner experimentiert. Laut Edit-Magazin ist der durchschnittliche Song heutzutage 3 Minuten und 13 Sekunden lang, also insgesamt 193 Sekunden. Läuft ein 193-sekündiger Song einmal auf Bayern 2, generiert er laut dem besagten Radiorechner auf der GEMA-Webseite GEMA-Einnahmen von etwa 19 Euro. Läuft er bei 1 Live, sind es etwa 22 Euro. Läuft er bei Deutschlandfunk Kultur, sind es 62. Läuft er bei Rock Antenne, sind es 7 Euro. Läuft er bei Byte FM, generiert er, upsie, leider gar nichts. 0 Euro.
Ja, wie ihr seht, variieren die Ausschüttungen je nach Sender extrem. Das hat mehrere Gründe. Ein großer bundesweiter Sender oder eine große Landeswelle mit Millionenpublikum zahlt einen riesigen Beitrag in seinen GEMA-Topf. Ein lokaler Stadtsender mit ein paar tausend HörerInnen zahlt entsprechend viel weniger. Außerdem gibt es ein deutliches Gefälle zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und privaten Sendern. Sender, die sich über den Rundfunkbeitrag finanzieren, schütten in der Regel größere GEMA-Pauschalen an Artists aus als die privaten.
Aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist. Wenn wir also darauf vertrauen, dass ein aktueller Platz-1-Hit der deutschen Airplay-Charts in einer typischen Woche auf etwa 2.000 bis 4.000 Plays im deutschen Radio kommt, können wir davon ausgehen, dass binnen weniger Tage GEMA-Einnahmen im fünfstelligen Bereich zusammenkommen. Ist schon ein verlockendes Szenario, da kann man es einem Max Giesinger eigentlich kaum verübeln, dass er hin und wieder mal einen neuen Max Giesinger-Song macht. Leider macht jeder Max Giesinger-Song und jede Radio-Playlist, die eigentlich nur die Spotify Top 50 Global kopiert, das Medium Radio in der Bilanz aber auch ein Stückchen zahmer und das ist dann doch auch ein Problem.
Während die Wiederholungsrate, also die Rotation einzelner Titel steigt, sinkt logisch die Anzahl unterschiedlicher Titel. Agiert das Radio zu sicherheitsstrategisch, stellt es sich freiwillig in seiner Rolle als Entdeckermedium in Frage. Wenn nur noch Adele, The Police und Max Giesinger Raum bekommen und im Gegenzug jeder zu lange, zu stressige, zu harte, zu komplexe, zu experimentelle, zu neue, zu gejodelte Song unsichtbar bleibt. Neue Genres, herausfordernde Lyrics, lokale Szenen, aber auch Nischenmusik vom anderen Ende der Welt haben es im Zeitalter der Streaming-Charts und des Airplay-Monitoring extrem schwer.
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist erstens, dass wir einen Innovationsstau erleben und zweitens, dass sich das Radio, wenn es versucht, die Streaming-Welt zu cosplayen, schlichtweg zu wenig vom Streaming abhebt, was wiederum fatal ist. Jule Kaden dazu.
Radio darf nicht versuchen, der bessere Algorithmus zu sein. Da verliert es. Spotify kann sehr gut ausrechnen, was jemand wahrscheinlich hören will. Auch wenn wir immer wieder und immer mehr von SchülerInnen, die hier vorbeikommen, auch gesagt kriegen, boah, meine eigenen Listen nerven und mein Algo spielt mir auch immer nur noch das gleiche rein. Also ich glaube, vielleicht perspektivisch wird es auch alles wieder wichtiger, was wir im Radio erzählen, zu Musik entdecken, weil es eben mal neuen Input gibt. Und ja, Radio muss mir etwas geben, von dem ich noch nicht wusste, dass ich es brauche. Also der größte Hebel ist, glaube ich, Persönlichkeit. Eine Playlist kann mir Songs nebeneinander legen, aber sie kann keinen gemeinsamen Moment herstellen. Und Radio kann das. Also so dieses Sagen von, das passiert gerade, darüber reden wir, das ist der Song, der dazu und dazu passt, das ist die Stimme, die dich morgens ein bisschen besser durch den Tag schiebt. Und Radio muss mutiger kuratieren. Nicht nur, was funktioniert, sondern auch, was sollte gehört werden? Welche Perspektive fehlt gerade? Welche neue KünstlerIn hat vielleicht noch keine riesigen Streaming-Zahlen, aber einen Sound, der hängen bleibt? Da hat Radio eine Verantwortung und auch eine riesige Chance gegenüber Spotify und Co.
Um relevant zu bleiben, sollte das Radio das Gegenteil von dem tun, was Streaming-Algorithmen in ihrer Hyperpersonalisierung fabrizieren und ausnutzen, dass das Bedürfnis der Menschen nach echter, menschlicher Kuration und Live-Gefühl wächst. Algorithmen sind immer nur so gut wie der eigene Musikgeschmack. Sie basieren auf dem bisherigen Hörverhalten von UserInnen und versuchen, diese in ihren entsprechenden Bubbles zu halten. Spotify und Co. spucken mir also aus, was ich hören will, und sie erweitern meinen musikalischen Horizont nicht.
Ein hochklassiges, von fachkundigen RedakteurInnen betreutes und aufbereitetes Radioprogramm kann aber genau das leisten. Es kann Musik mit Moderation, Nachrichten und lokaler Bindung verknüpfen, kann mir neue Lieblingsbands vorstellen, die ich niemals entdeckt hätte. Und im besten Fall neue, größere Welten eröffnen, Kontext geben und Popkultur-Wissenslücken schließen. 62% der neuen Musikentdeckungen werden laut einer Erhebung über das Radio gemacht. Eine Zahl, die sich besonders KünstlerInnen und deren Teams auf der Zunge zergehen lassen sollten, die das Radio für einen aus der Mode gekommenen Allstar halten.
Jemand, der zu jeder Zeit seine Lanze für das Radio brechen würde, ist unser Kollege Josi Hu. Er ist Rapper und Radiomoderator und moderiert und kuratiert einmal die Woche die wirklich wunderbare Hip-Hop-Sendung Rap in D bei Radio Fritz. Dort kann er als absoluter Nerd selbst reden, machen, was er will. Das sagt er dazu.
Eine Sache, die, glaube ich, heutzutage total unterschätzt wird, vor allem von eher jüngeren KünstlerInnen, ist, dass Radio die einzige Möglichkeit ist, dich noch zu unbubbeln. Also die Leute denken, alles muss über TikTok, über Instagram, über YouTube, über Spotify passieren. Aber Radio ist eine Möglichkeit, immer noch einen Haufen Leute zu erreichen, also wirklich ein sehr breites Publikum, ohne, also dass sie quasi dir followen müssen. Also dass sie schon in deiner Bubble sein müssen, zumal ja auch die ganzen Dienste mittlerweile sich das was kosten lassen. Also Radio ist immer noch eine Möglichkeit, umsonst Exposure zu kriegen, die du sonst nicht kriegen würdest. Ich als jemand, der eine Radiosendung mache, merke aber, dass das die allermeisten Artists, zumindest in meinem Genre, überhaupt nicht interessiert. Also die interessieren sich gar nicht für Radio. Also die Älteren schon, aber nicht die Jüngeren. Und ich glaube, dass sie da falsch liegen. Also ich glaube, sie unterschätzen, wie breit Radio noch gehört und wahrgenommen wird und welche Möglichkeiten es einem gibt.
Radio kann Artists aus ihren Bubbles holen und für HörerInnen als verlässlicher Filter in einer Welt der Informationsüberflutung dienen, ihnen die Verantwortung für die Musikwahl bewusst abnehmen. Es kann ein Medium sein, das sich sehr nah anfühlt. Wenn ich Klaus Vies Sendung Korrektes Zeug auf 1 Live höre, habe ich immer das Gefühl, einen Privatvortrag von einem mir persönlich unbekannten Freund vorgetragen zu bekommen, auf dessen Geschmack ich mich zu 100% verlassen kann. Ein Gefühl, das mir die Streaming-Anbieter schlichtweg nicht geben können. Nicht einmal am Rap Day.
Jana Cebula hat zu genau diesem Thema einen wirklich tollen Take gemacht. Sie ist seit vielen Jahren Journalistin und Radiomacherin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hat vor sage und schreibe 25 Jahren bei Energy Berlin, also im Privatradio, angefangen, sich mit Radio- und strategischen Programmfragen zu beschäftigen. Aktuell leitet sie die Hauptredaktion Kultur und Jugend beim MDR, wechselt aber gerade als Programmmanagerin in die neue Führungsebene des RBB. Wir hören mal rein.
Also Radio sollte gar nicht versuchen, Spotify oder andere Anbieter zu imitieren, sondern es hat seine Stärke genau darin, in der Unmittelbarkeit, in der Verbindung zwischen Medium und Nutzenden. Und genau hier entsteht Emotionalität und deswegen kann Radio viel mehr überraschen, als es ein kommerzieller Anbieter für Musik sein kann.
Wir haben jetzt ausgiebig darüber gesprochen, was das Musikradio zu leisten imstande ist. Und darüber, dass besonders strikt marktwirtschaftlich ausgerichtete Privatsender viele Potenziale des Musikradios nicht nutzen oder ja schlichtweg gar nicht nutzen wollen. Diese Sender finanzieren sich primär durch Werbeeinnahmen. Wir müssen ihnen also verzeihen, wenn sie sich auf den Mainstream konzentrieren und ihr Programm konsequent auf die Maximierung der Reichweite in werberelevante Zielgruppen optimieren. Aber wie sieht es bei den durch die Allgemeinheit finanzierten Öffentlich-Rechtlichen aus? Die sind durch den Rundfunkstaatsvertrag ja sogar dazu verpflichtet, einen Beitrag zur Kultur zu leisten und müssen oder vielmehr dürfen auch Nischen besetzen, die ökonomisch nicht rentabel sind.
Denn die Öffentlich-Rechtlichen sind eben keine Wirtschaftsunternehmen, sondern unter anderem Kulturlandschaftspfleger und traditionell Hort der musikalischen Vielfalt, der seinen HörerInnen durchaus auch etwas zutrauen darf. Zumindest in der Theorie soll das ja Anspruch des ÖRR sein, ein Programm für alle anzubieten. Also nicht nur für diejenigen, die sich für den Mainstream interessieren, sondern eben Programm für alle. Und das funktioniert feldübergreifend derzeit, naja, nur so mittelmäßig gut. Zuerst einmal müssen wir festhalten, dass das duale Rundfunksystem und der daraus resultierende Wettbewerb die Radiolandschaft zwar vielfältiger gemacht hat, gleichzeitig aber auch einen enormen Anpassungsdruck erzeugt hat. Obwohl die Öffentlich-Rechtlichen in keinster Weise dazu verpflichtet sind, die höchsten Quoten einzufahren, stehen sie dann trotzdem unter Quotendruck. Das sagt zumindest Use You.
Also so viel kann ich sagen aus meinen 14 Jahren jetzt beim Radio, dass die Quoten schon immer eine große Rolle spielen, dass da krass drauf geguckt wird. Also ähnlich wie bei Privatradio auch, wird halt geguckt, was machen wir von Numbers. Der Grund dafür liegt, glaube ich, darin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja sehr stark unter Legitimationsdruck steht und wir leben im Kapitalismus und nichts legitimiert einen so sehr wie gute Zahlen. Und wenn man zu guten Zahlen kommt, dann kommt man dann, wenn die Leute wenig abschalten. Und da, glaube ich, liegt ein Problem, weil das haben wir im öffentlich-rechtlichen Radio, wir haben das im Privatradio, wir haben das aber auch im Streaming, überall, auf allen Plattformen geht es in erster Linie um Skip-Raten. Also es geht nicht darum, was bedeutet jemand irgendwelche Musik, sondern es geht darum, welche Musik nervt so wenig, dass sie nicht geskippt wird. Und wenn man mal in so einem Meeting sitzt mit so Radioberatern, also sozusagen so Unternehmensberater für Radio, dann sagen die am Ende des Tages immer, ja, hier sind die Numbers, die aus irgendeiner Marktforschung kommen und in dieser Marktforschung ist halt so, Ed Sheeran zum Beispiel funktioniert immer, weil der wird nicht geskippt. Das ich auch verstehen kann, weil du kannst Castle on the Hill von Ed Sheeran problemlos hören. Das ist ein ganz gutes Lied. Aber es ist jetzt kein Lied, was zum Beispiel mein Leben verändern würde oder was mir Identität geben würde. Aber es läuft halt, es funktioniert. Und die Skip-Rate ist ja nur, ist nicht so scheiße, dass ich wegschalte. Aber nicht, oh, das ist aber ein tolles kulturelles Gut.
Wenn Skip-Rates als Maßstab dafür fungieren, welche Songs gut und welche schlecht sind, bleibt am Ende nur der vorhin beschriebene Einheitsmatch und der Krach bleibt aus.
Wo ist der Krach? So hieß ja tatsächlich auch ein in Eigeninitiative umgesetztes journalistisches Projekt unserer hiermit sehr geherzten KollegInnen Melanie Golin und Martin Hommel. Die beiden haben in 2023 festgestellt, dass sie sich von der Vielfalt der Musiklandschaft im Angebot der öffentlich-rechtlichen Radios selten bis gar nicht abgebildet fühlen und die konsequent nerdigen Musikradios vermissen. Sie waren äußerst schockiert von einer Aussage der Das-Ding-Programm-Chefin Mira Seidel, die damals weniger Vielfalt und mehr Durchhörbarkeit für ihren Sender forderte. Um ein Zeichen gegen die musikalische Glattbügelung der ÖRR-Programme zu setzen und für die Kante, den weirden Kram, die Nische einzutreten, sind Melanie und Martin vor 3 Jahren also in die Schlacht gezogen, wie Martin mir im Rahmen der Episodenvorbereitung netterweise noch einmal erzählt hat.
Weil eigentlich wäre es ja relativ einfach. Also ne, die Position des ÖR, die können einigermaßen werbefrei und quotenabhängig produzieren und das schreit ja geradezu nach spannenden Programmen und Musik so abseits des Mainstreams. Aber das gibt es nicht. Und was wir dann eben gemacht haben, ist in andere Länder zu schauen. Wir haben mit Programmmacherinnen und Programmchefs von Sendern in Europa bzw. Australien gesprochen. Darunter waren FM4 in Österreich, Double J in Australien, FIP in Frankreich, Radio Promin in der Ukraine, P6 Beat in Dänemark und BBC Radio 6 Music in Großbritannien.
Der Blick über den Tellerrand war für Melanie und Martin durchaus aufschlussreich.
Die Gespräche, die wir geführt haben, die haben uns sehr motiviert, aufgebaut und auch inspiriert. Und gleichzeitig haben sie das Fragezeichen, warum es das in Deutschland nicht gibt, noch sehr viel größer gemacht. Denn eigentlich ist es ganz einfach und ich muss immer noch zurückdenken, vor allem an das Gespräch mit dem Chef von 6 Music, der dann sagte, naja, wir haben so um die 2 Millionen HörerInnen pro Woche. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen BBC-Stationen halt verschwindend wenig. Aber hätten wir die nicht, dann hätte auch die BBC diese HörerInnen nicht, ne? Also das ist, wenn wir die nicht abgreifen, wer denn dann? Wo gehen die dann hin? Und ich finde das so ein tolles Argument, weil es geht eben nicht darum zu sagen, wenn wir der Rundfunk für alle sein sollen, müssen wir so gleichförmig und so mainstreamig wie möglich werden, sodass das irgendwie gar nicht aneckt, sondern eben wirklich rein in die Nische und zu gucken, wo sind denn die Leute, die wir noch nicht abholen? Wo ist denn das Publikum oder wo sind denn die Leute, die gerade von dem Angebot, was es so gibt, noch nicht gesättigt sind? Dodo Kradisch-Starnack, die Senderchefin von FM4, hat das ganz schön ausgedrückt. Sie hat gesagt, dass FM4 vor allem auch so von den Lifestylern gehört wird, von den Leuten, die technikaffin sind, Multiplikatoren sind, Demokratie gut finden, den Pluralismus gut finden. Und es wäre vor allem auch in einer Phase wie jetzt, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk von vor allem so von rechts und rechtsaußen angegriffen wird, total doof, auch noch die Leute, die eigentlich Bock darauf haben zu verlieren. Also für die ein Programm zu machen, ist super wichtig. Ein Musikradio ist in dem Sinne total demokratisch fördernd letztlich. Die HörerInnen identifizieren sich viel mehr mit diesen Sendern als mit normalen Radiostationen. Das haben uns irgendwie alle zurückgemeldet. Es ist relativ günstig zu produzieren. Also BBC 6 Music zum Beispiel hat ein Budget von, ich glaube, 11 Millionen Pfund pro Jahr. Wenn wir uns das Budget des Deutschlandradios angucken, die haben insgesamt 300 Millionen Euro im Jahr. Also ein Musikradio ist eine günstige Formatierung. Man muss sich natürlich auch gleichzeitig die Frage stellen, ich glaube, wir haben in Deutschland so um die 80 oder waren es damals 2023 80 öffentlich-rechtliche Radios. Gefühlt hat jede Landesfunkanstalt ihren eigenen Klassiksender. Brauchen wir das denn? Und warum haben wir denn keinen Sender, der sich explizit mit alternativer Popkultur auseinandersetzt und das 24 Stunden am Tag?
Rede, Martin. Also nichts gegen Klassiksender, aber natürlich wäre ein 24-Stunden-Kanal, der ausschließlich um den Indie-Sektor kreisen würde, ein absoluter Traum. Und sicherlich auch ein Wirtschaftsmotor für viele lokale Artists, die derzeit am absoluten Existenzminimum kratzen.
Immer wieder wird in Deutschland kontrovers über Quoten für deutschsprachige Musik im Radio diskutiert. Weil die meisten KünstlerInnen, die in den aktuellen Heavy Rotations Platz finden, sehr erfolgreiche Artists aus dem Ausland sind, die kaum auf Einsätze, ja, gerade im öffentlich-rechtlichen deutschen Radio angewiesen wären. In anderen Ländern wird durchaus auf derartige Quoten geachtet. FM4 spielt 40% österreichische Musik und in Frankreich gibt es sogar ein Gesetz, das sogar private Radiosender dazu zwingt, zu den Haupthörerzeiten 40% französische Lieder zu senden, von denen mindestens die Hälfte von neuen Talenten stammen muss.
Ja, würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Musik von, let's say, Hannoveraner, Gelsenkirchener, Berliner oder Hallenser Bands und KünstlerInnen unterhalb des Bekanntheitsgrades von Jason Derulo oder David Guetta platzieren, würden diese mehr Reichweite bekommen und mehr Platten, Tickets und Merch verkaufen. Sie könnten sich langfristig überlebensfähig aufbauen und exportfähig werden. Martin dazu?
Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt und der uns auch immer wieder zurückgemeldet wurde, ist der, dass ein Musikradio natürlich ein wahnsinniger Multiplikator für eine Szene sein kann. Beziehungsweise, und das ist vielleicht noch wichtiger, eine Szene, eine lokale Szene erstmal lukrativ machen kann und auf gesunde Beine stellen kann. Und wenn wir eben schauen, was aus Österreich an Musik kommt, auch zu uns, ne, oder aus Großbritannien, das hat absolut damit was zu tun, dass KünstlerInnen dort von klein auf eben auch mit durch mediale Angebote wie eben diese öffentlich-rechtlichen Radiosender begleitet werden und aufgebaut werden. Und das haben wir hier nicht so richtig. Wir haben natürlich gesehen, dass es Sender gibt, ne? Also wir kennen Radio 1 und wir wissen auch, dass Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk 4 machen.
Oder eben auch Fritz. Programmchef Tom Kölm ist nicht umsonst gelegentlich im Team Scheiße-Shirt anzutreffen. In seinem Haus wird tagtäglich Musik aus den Untiefen der Subkulturen und Nischenmärkte gefördert.
Also in Bezug auf Fritz kann ich sagen, wir machen ein Programm, was kantig ist, zumindest kantiger als unsere Mitbewerber. Wir wollen einfach eigenständige Songs haben in Größenordnungen und die laufen dann eben auch wirklich in der Rotation. Und dadurch, dass wir hin und wieder eben auch Musiktests machen, sieht man, das sind, und da verstehe ich auch, sind einfach keine Besttester und trotzdem spielen wir die. So, und deshalb würde ich sagen, gibt Fritz jetzt in unserem Reigen, haben wir da ein deutlich progressiveres Programm als viele unserer Mitbewerber, sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privaten. Und was wir uns auch noch leisten, sind eben moderierte, kuratierte Musikautorinnen-Sendungen, wo keine Musikredaktion mitredet, wo wirklich Autoren entscheiden, welche Musik sie ins Schaufenster stellen. Und das ist schon schräg und kantig. Und deshalb kann ich es zumindest für Fritz nicht unterschreiben. Glaub, dass wir uns da schon noch deutlich von einem reinen Hit-Mainstream-Programm unterscheiden. Eigentlich allein unserer Playlist. Und ich glaube, dadurch auch möglicherweise dann vielleicht nicht so stark sind, wie wir sein könnten. Aber das ist unbedingt unser Kulturauftrag und unser Verständnis und das sind unsere Werte, dass wir nicht den Einheitsbrei so bedienen. Und trotzdem ist ein Hit ist so ein bisschen die Klebemasse, um dadurch vielleicht auch unbekannte Musik wieder an die Leute zu bringen oder eben Themen oder andere Sachen.
Jule Kaden hat im Vorgespräch auch nochmal betont, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen durchaus nicht alles schlecht ist.
Gerade im ÖRR, im Öffentlich-Rechtlichen, gibt es Räume, in denen Musik nicht nur nach Marktlogik funktioniert. Es gibt Spezialsendungen, neue Acts, regionale Szenen, Live-Sessions, Interviews, Festivalberichterstattung, richtigen Musikjournalismus. Das ist nicht immer so sichtbar wie die große Tagesrotation, aber es ist halt da und nicht zu wenig. Trotzdem reicht es nicht, sich darauf auszuruhen, finde ich. Wenn wir Vielfalt ernst meinen, muss sie auch hörbar sein, nicht nur nachts um 10:30 sozusagen oder in einer Spezialsendung, sondern immer wieder auch im Tagesprogramm. Fritz darf nicht klingen wie ein Algorithmus mit Verkehrsmeldungen dazwischen. Fritz muss neugierig bleiben, auch mal anecken, auch mal einen Song spielen, bei dem nicht sofort alle sagen, ja klar, sicherer Hit. Für mich ist die spannendste Musik oft die, die noch nicht komplett fertig einsortiert ist. Zu poppig für Indie, zu weird für Mainstream, zu direkt für Feuilleton, zu gut, um sie zu ignorieren. Und genau dafür sollte Radio Platz haben. Und ich finde, Fritz macht genau ganz oft diesen Platz frei und gibt diesen Platz für genau diese Art von Musik.
Es bleibt wirklich sehr zu hoffen, dass Sender wie Fritz uns noch lange erhalten bleiben. Die bittere Wahrheit ist nämlich, dass die öffentlich-rechtliche Programmlandschaft dieser Tage im Gesamtbild gerade mit Blick auf das Musikradio leider nicht gerade vielfältiger, breit aufgestellter, krachiger oder gar nischiger wird. Vielmehr gerät sie zunehmend in den Würgegriff von politisch motivierten Kürzungswellen und Reformplänen. Geplant sind, nicht zuletzt um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu verhindern, unter anderem die Zusammenlegung von Hörfunkprogrammen, die Streichung von linearen Sendeplätzen für Nischenmusik und die verstärkte Ausrichtung auf rein digitale Formate. Innerhalb der ARD sollen, so der Plan, bis 2027 mindestens 16 Radioprogramme eingespart werden.
Und leider sind es gerade die jungen Programme, an die das Skalpell angelegt wird. MDR Sputnik verliert ab 2027 seine UKW-Frequenz. Beim Bayerischen Rundfunk hat die Programmleitung kürzlich 4 Digital- und Spartenprogramme, darunter Pulsradio, für verzichtbar erklärt. Bereits im Verlauf der vergangenen Jahre wurden bei Puls peu à peu Sendungen, DJ-Shows und moderierte Strecken abgesägt. Und dann, am 13. Januar 2026, um 10 Uhr morgens, wurde das Radioprogramm komplett eingestellt. Und damit fehlt auf einmal jener BR-Sender, der stets die Musik von jungen, noch unbekannten MusikerInnen, von denen viele ja auch aus Bayern kommen, in den Vordergrund gerückt hat.
Ja, und jener Sender, ohne dessen Support eine Nina Chuba vielleicht nie so berühmt geworden wäre, weil sie in einer Zeit, in der sie noch auf Englisch sang, explizit von Puls gefördert wurde. Bei Fritz wurden Artists wie Berg, Zartmann oder Icky Mel schon hoch und runter gespielt, als diese noch vor 200 Leuten bei der Fête de la Musique aufgetreten sind. Und das sind nur 2 von etlichen Beispielen. Auch ein Sender wie Cosmo, das einzige Radioprogramm der ARD mit mehrsprachigen Inhalten, hat etliche aufkeimende KünstlerInnenkarrieren mit Sichtbar- bzw. Hörbarkeit gepusht, sowie mit GEMA- und GVL-Vergütungen unterstützt. Auch Cosmo schlug erst kürzlich Alarm, weil es sich durch die ARD-weiten Sparmaßnahmen bedroht sieht. Um zu verhindern, dass der interkulturelle Sender verkleinert, in eine reine digitale Form umgewandelt oder ganz eingestellt wird, unterschrieben rund 300 prominente Kulturschaffende im Juni vergangenen Jahres eine Petition. Für unsere Branche wären solche Sparmaßnahmen besonders tragisch. Schließlich sind wir speziell auf Sender wie Cosmo oder Fritz angewiesen. Jana Cebula hat während unseres Austauschs besonders die Bedeutung der Öffentlich-Rechtlichen für NewcomerInnen hervorgehoben.
Der Beitrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt, der dient dazu, natürlich auch Nachwuchs sichtbar zu machen. Und der Beitrag ist eine solidarische Gemeinschaftsfinanzierung. Und wenn der nicht steigt, gekürzt wird oder sogar vielleicht sinkt, dann wird das Auswirkungen auf Programm haben. Und gerade Nachwuchskünstlerinnen und Künstler sind natürlich auf Formate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angewiesen, weil wenn jemand im Nachwuchsgenre unterwegs ist, dann ist er per se erstmal kein Star. Und die Hits sind noch keine Hits. Und dennoch ist es wichtig, Ausspielfläche zu haben. Und diese Ausspielfläche, die schafft natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie Radiosender, wie MDR Kultur oder MDR Sputnik, aber auch Radio 1 oder Fritz. Das sind Dinge, die stehen in der DNA solcher Radiosender. Und deswegen ist es wichtig, dass es diese Radiosender auch weiter gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen gut finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben.
Abendstrecken bzw. Genre-Spezialsendungen wie Rap in D, Zündfunk oder Soundcheck, auch nerdige DJ-Sets, Interviewfenster, Live-Sessions, Hintergrundberichte, feuilletonistische Einordnung von Neuerscheinungen aus dem Untergrund. Das sind bedeutsame Trittbretter für junge Artists, deren Hobby gerade zur Karriere wird. Ohne redaktionelle Betreuung und die bewusste Entscheidung gegen die Quote hätten es viele deutsche KünstlerInnen nie in die überregionalen Charts oder auf die großen Festivalbühnen geschafft. Yuzu Yu hat im Vorfeld dieser Episode eine regelrechte Ode gesungen auf besagte Entscheidung gegen die Quote.
Ich glaube aber, was schon das bedeutet, wenn du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk runterkürzt, ist, dass du sagst, dass alles, was nicht 100% wirtschaftlich funktioniert, ist eigentlich nichts wert. Nun muss natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Aufgabe ernst nehmen und sagen, wir müssen nicht nur nach wirtschaftlichen Zwängen sozusagen handeln. Also wenn er diese Rolle ernst nimmt, dann kann da noch einiges passieren. Ich habe aber insgesamt das Gefühl schon, dass es in diese Richtung geht, dass man sagt, alles, was nicht extrem gut wirtschaftlich funktioniert, ist eigentlich den Aufwand nicht wert. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die wir halt haben. So, man muss das halt als Gesellschaft wollen. Wenn man jetzt sagt, nee, wieso, ist doch gut, alle sollen Top 40 Radio sein und hören, ist doch gut, es ist eine kleine, übersichtliche Welt, dann kann man natürlich auch das machen. Ich denke nur, wenn man halt nur in diesen Skip-Raten-Modellen und nur in diesem was funktioniert, arbeitet, wird man keine Entwicklung schaffen, sondern du wirst einfach nur immer reproduzieren, was bereits da war. Nicht, dass das nicht eh schon tatsächlich was passiert oder dass man nicht so manchmal das Gefühl hat, dass es so ist. Aber dafür ist jeder Experte, der sozusagen anderen eine Welt eröffnet, gut.
Wenn sich die Öffentlich-Rechtlichen nur noch am Mainstream orientieren, um mit dem Privatradio oder Spotify konkurrieren zu können, dann geben sie ihre Existenzberechtigung auf. Dann verlieren sie ihre Funktion als Entdeckermedium und werden zu reinen Verwaltern des ohnehin schon Bekannten, des Glattgeschliffenen, des Easy-Listening-Salats. Und wenn Programme senderübergreifend fusioniert werden, entscheiden immer weniger RedakteurInnen darüber, was im ganzen Land gehört wird. Die musikalische Vielfalt schrumpft de facto durch den Wegfall regionaler Besonderheiten. Deshalb sind gerade die explizit regional ausgerichteten Sender, Stichwort BR Puls, dringendst erhaltenswert.
Und was, wenn doch alle Stricke reißen? Wenn die Öffis also ihrem Auftrag einfach nicht gerecht werden? Oder wenn progressive Formate weggestrichen werden? Wenn Durchschnittsradio auch dort zur Regel wird? Naja, selbst dann gäbe es immer noch Sender, die mit voller Hingabe für kulturelle Vielfalt, Kante und Subkultur in die Bresche springen würden. Und die sind bis hierher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in dieser Folge. Eine Entwicklung, die im letzten Low-Budget High-Spirit-Magazin aufgegriffen wurde, ist die neuerliche Offensive von Community-Radios als Gegenformate zum ewigen Ed Sheeran-Zyklus.
Im Magazin wurde die in Berlin ansässige Webradiostation Refuge Worldwide vorgestellt, die nicht über eine FM-Frequenz, sondern ausschließlich online sendet und mit wenigen technischen und monetären Mitteln ein sehr vielseitiges Programm auf die Beine stellt. Im Low-Budget High-Spirit-Interview erzählen die MacherInnen von Refuge Worldwide, dass sie es darauf anlegen, ein internationales Publikum anzusprechen und gezielt andere Musik spielen würden als der Rest. Auflagenfrei, unabhängig von lokalen Hörgewohnheiten und in keinster Weise fixiert auf Quoten, achtet dieser Sender besonders darauf, sein Programm, was Gender und Race betrifft, so divers wie möglich aufzustellen und einen kritischen Blick auf Macht- und Diskriminierungsstrukturen stets mitzudenken. Getragen wird Refuge Worldwide von etlichen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Fundraising-Spenden aus der HörerInnenschaft.
Fundraising ist ein richtig gutes Stichwort. Schließlich gibt es etliche für den Radiosektor unentbehrliche Sender, die sich auf diesem Wege finanzieren. Denken wir hier nur mal an Byte FM, das ja bereits seit 2008 besteht und völlig unabhängig von knapp 100 erfahrenen MusikjournalistInnen, MusikerInnen und Fans gestaltet wird und damit auch abseitigen Genres stets Raum gibt. Byte FM speist sich aus einem eigenen Förderverein, dessen Mitglieder Zugriff auf das Sendungsarchiv haben.
Ich muss an dieser Stelle an das Bürgerradio in meiner Heimatstadt Weimar denken, an Radio Lotte. Der Sender hat definitiv meine Jugendzeit bereichert und mir viele freakige Bands aus der Indie-, Elektro- und Punk-Szene näher gebracht. Radio Lotte finanziert sich bis heute mit Hilfe des sogenannten Lotte-Clubs, dem mehr als 500 Mitglieder angehören, sowie aus Fördermitteln der Thüringer Landesmedienanstalt. An dieser Stelle seien alle engagierten Lokalradios gegrüßt. Ihr seid essentielle MultiplikatorInnen der Musikbranche. Ich habe im Recherchieren von einem kürzlich an den Start gegangenen Webradiosender gehört, der ausschließlich kölsche Mundartmusik spielt. Wie toll ist das denn bitte? Das
ist wirklich großartig. Ich finde, wir sollten, bevor wir zum Fazit übergehen, der Vollständigkeit halber noch eine Sache mal klar aussprechen. Auch das Privatradio, auf dem wir ja im Laufe dieser Episode immer wieder so dezent herumgehackt haben, kann selbstverständlich progressiv sein. Denken wir nur mal an den ganz wunderbaren Berliner Sender Flux FM, der 2006 an den Start gegangen ist, im Zitat festen Glauben daran, dass Radio mehr sein kann als Dudelfunk und Mainstream und der uns ja bis heute mit wirklich tollen Musikformaten beschenkt.
Okay, Zeit für ein Fazit. Das Radio ist kein exklusiver Distributor, kein Trendsetter, kein Gatekeeper mehr. Und vermutlich nimmt heutzutage auch kaum noch jemand vor dem Antennenradio sitzend irgendwelche Kassettenmitschnitte auf. Dafür sitzen junge Menschen aber vielleicht mit offener Shazam-App vor dem Autoradio und speichern sich auf diesem Weg ihren neuesten Lieblingssong. Relevant geblieben ist das Radio trotz all der Zeitenwenden erstaunlicherweise trotzdem. Es erreicht in den Altersgruppen über 30 rund 4 von 5 und selbst unter den 14- bis 29-Jährigen weit mehr als die Hälfte der Menschen mindestens einmal wöchentlich. 58% der Jugendlichen geben an, einen Lieblingsradiosender zu haben. Ein Ist-Zustand, auf den man definitiv aufbauen kann.
Die technischen Empfangswege sind vielfältiger geworden. Lineares Radio ist längst mit On-Demand-Inhalten verschwommen und Radiostationen sind Content-Fabriken geworden, deren optische CI- oder Podcast-Formate teilweise berühmter sind als ihre Nachmittagsshow. Durch das Internet ist das Radio vom Radiusmedium zum theoretisch weltweit empfangbaren Kommunikationsträger geworden. Gleichzeitig führen, um in Deutschland zu bleiben, der wirtschaftliche Druck im privaten Sektor und der Sparzwang im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, speziell im Bereich Musikradio, zu einer inhaltlichen Verengung. Wir erleben eine starke Orientierung an Kennziffern, Streamingzahlen, Shazam-Charts, Social-Media-Reichweiten, mathematisch angelegte Musiktests.
Diese Entwicklung führt zu einer Art Entmenschlichung des Radios. Und am Ende dieser Entwicklung steht womöglich, was in einigen Schweizer Privatradios bereits passiert. Dort läuft in der Nacht KI-generierte Musik, wohlgemerkt ohne jegliche Einordnung oder Unterbrechung durch eine real existierende moderierende Person. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Radio nicht versuchen sollte, der bessere Algorithmus zu sein. Vielmehr sollte es der Übermacht der Streaming-Anbieter mit überraschender, kontextgebender, menschlicher Kuration entgegentreten.
Radio hat die Aufgabe, die Gesellschaft zu informieren und abzubilden. Genau deshalb haben Radiosender, die das Beste der 80er, 90er, 2000er und von heute spielen, dieselbe Daseinsberechtigung wie jene, die das Spektrum an Klangfarben radikal ausweiten, die mutig sind. Wie eben dargelegt, gefährden Einsparungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein feingliedriges Ökosystem. Ohne die redaktionelle Förderung von Nischen- und NewcomerInnen durch gebührenfinanzierte Sender droht der Musiklandschaft eine kulturelle Verarmung. Das Radio ist hier nicht nur Abspielstation, sondern ein ökonomischer und kultureller Schutzraum, dessen Wegfall durch Streaming-Plattformen allein nicht kompensiert werden kann.
Ich denke, damit ist alles gesagt. Wir können ein bisschen rauszoomen aus dem Radiothema. Es fehlt ja noch die obligatorische gute Nachricht. Liebe Lina, hast du da was auf Lager?
Ja, du weißt, ich liebe diese Kategorie. Deswegen habe ich natürlich eine News aus der Musikbranche auf Lager. Diesmal stammt diese News wieder aus der News-Section unseres Medienpartners Musikwoche. Dort habe ich gelesen, dass in Österreich auf Regierungsebene aktuell neu über höhere Steuerzahlungen der großen Streaming-Konzerne diskutiert wird. Mit der sogenannten Streaming-Abgabe soll Geld generiert werden, mit dem anschließend heimische Talente und österreichische Musikproduktionen gefördert werden können. Und ich finde, das ist definitiv eine gute Variante, Steuern zu reinvestieren. Also looking at you, Bundestag.
Ja, damit sind wir am Ende dieser 28. Episode angekommen von Reeperbahn Festival Deep Dive FM. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unseren wunderbaren GästInnen Martin Hommel, Jana Cebula, Tom Kölm, Jule Kaden, Stefan Felten und Juse Ju. Danke an jede einzelne Person da draußen, die sich diesen Podcast angehört hat. Und natürlich an unser wunderbares Team hinter der Glasscheibe hier im Studio von German Wahnsinn. Luisa, Michi, Lu und Hajo. Und natürlich danke an Lisa und das Musikwochenteam. Und last but not least an dich, liebste, kompetenteste, beste Lina Burghausen.
Ja, das kann ich nur spiegeln. Alex Babian, es ist jedes Mal ein Fest mit dir. Vielen Dank. Lasst uns wie immer gern eure Meinung zur Folge und natürlich eine Bewertung da auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, auf Social Media, per E-Mail an deepdive-klein-und-zusammen@reeperbahnfestival.com. Dieser Podcast ist für euch erlebt von und mit eurem Feedback. Und ja, wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche, Alex Babian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung, Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis zum nächsten Mal.